Hallo und willkommen zur Senderei Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Wie ist das? Erinnern Sie sich noch zum Beispiel an die letzte Fronleichnamsprozession in Ihrem Heimatort? Wie die Musikkapellen und Fahnenabordnungen vom katholischen Männerverein oder der Landjugend in Tracht vor dem Pfarrer mit der Monstranz durch die Straßen gezogen sind? Schönes Bild, oder? Oder denken Sie mal daran, ob es an Ihrer Arbeitsstätte eine Rolle spielt, ob Sie getauft sind oder nicht. Und wie viele Ihrer Bekannten wissen, welcher Religion oder Konfession Sie angehören. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, dass nur eine dieser Kleinigkeiten darüber entscheiden könnte, ob Sie im Gefängnis sitzen und womöglich misshandelt werden oder nicht. Das ist keine schöne Vorstellung, aber das ist die Realität für etwa 10% aller Christen weltweit. Nur mal aktuelle Beispiele. An diesem Montag ist im syrischen Homs der Jesuitenpater Franz van der Lucht erschossen worden von Unbekannten. Der über 70-jährige Pater hat sich geweigert, rauszugehen aus der belagerten Stadt. Er wollte bei den Menschen bleiben. Das hat er jetzt mit dem Tod bezahlt. Er ist also von Unbekannten erschossen worden, nicht durch Kampfhandlungen. Oder ein Paar in Pakistan ist diese Woche wegen angeblicher Blasphemie zum Tode verurteilt worden. Um Christi willen verfolgt und inhaftiert, das ist unser Thema in der heutigen Lebenshilfe. In Frankfurt ist uns dazu verbunden von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, kurz IGFM. Herr Walter Flick, guten Morgen. Herr Flick, schön, dass Sie heute bei uns sind. Grüß Sie.
Guten Morgen, Herr Miller.
Herr Flick, Sie sind Referent für Religionsfreiheit und verfolgte Christen bei der IGFM. Sie sind Historiker und Theologe und, wenn ich richtig gerechnet habe, arbeiten Sie seit mittlerweile 16 Jahren hauptamtlich bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Soweit richtig?
Das ist richtig, ja.
Außerdem, Herr Flick, ist ja heute, wie Sie mir sagten, zufällig der 42. Gründungstag der IGFM. Erzählen Sie uns doch mal kurz, was ist denn die IGFM und was tut sie denn da?
Ja, IGFM heißt Internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Und wenn heute der 8. April der Gründungstag ist, so hatten sich am 8. April 1972 13 Personen zusammengetan, um nach deutschem Vereinsrecht einen Verein für die Menschenrechte zu gründen. Und die haben sich hier bei einem Rechtsanwalt in Frankfurt eingefunden, die entsprechende Satzung entworfen. Damals war auf dem Siegel auch noch der Heilige Georg. Es ging damals vor allen Dingen um Verfolgung, Unterdrückung im damaligen Ostblock, in der Sowjetunion. Das war ein Hintergrund dieser Gründung. Die Verfolgung von Christen spielt von Anfang an eine Rolle. Zum Beispiel kamen früh Dokumentationen über die Verfolgung von Priestern in der Tschechoslowakei, wurde in 70 Jahren erstellt. Auch Verfolgung zum Beispiel von Baptisten in der Sowjetunion. In den 90er Jahren ging es auch mehr um Lage von Christen in islamischen Ländern, aber nicht nur von Christen. Also wir sind insgesamt für die Menschenrechte im Sinne der UN-Menschenrechtserklärung, den 30 Artikeln von 1948. 10. Dezember ist ja der Menschenrechtstag, wo diese Erklärung 1948 verlautbart wurde. Also wir sind auch für Pressefreiheit, für Meinungsfreiheit, für Asyl. Aber ein Schwerpunkt ist Religionsfreiheit, nicht nur Christen. Wir haben auch jetzt einen Arbeitskreis gegründet, wo Baha'is oder Ahmadiyya-Muslime drin sind. Aber Schwerpunkt ist schon auch die Lage der Christen im Bereich Religionsfreiheit.
Bekommt denn die IGFM irgendwie Zuschüsse von den großen Kirchen oder Religionsgemeinschaften oder vom Staat vielleicht?
Nein, überhaupt nicht. Auch der Arbeitsbereich Religionsfreiheit und verfolgte Christen geht ja schon in den kirchlichen Bereich hinein. Wir bekommen keinerlei finanzielle Unterstützung. Wir leben fast nur, wir hatten jetzt die Jahresversammlung mit den neuen Bilanzen, fast nur von Spenden, von Kleinspenden. Wir haben ein Etat von ungefähr 1,5 Millionen Euro pro Jahr und das kommt überwiegend durch Kleinspenden zusammen. Wir haben einen Rundbrief an Freunde und Förderer, der so 10-11 Mal im Jahr rumgeschickt wird und das ergibt auch Spenden für unsere Arbeit, aber auch für Verfolgte und Menschen, die humanitäre Hilfe brauchen. Schon mal gibt es auch, wenn wir Glück haben, vielleicht Erbschaften, Bußgelder von Gerichten, aber der Schwerpunkt sind schon die vielen Kleinspender. Wir haben etwa 3000 Mitglieder in Deutschland und über 20 nationale Sektionen, Gruppen in verschiedenen Ländern, auch in der Ukraine ist eine Sektion, in Russland, in Österreich und so weiter.
Also was genau Sie mit 1,5 Millionen Euro, was eigentlich nicht viel ist, was Sie damit bewegen so im Jahr, darüber sprechen wir noch im Verlauf der Sendung. Jetzt, Sie sind ja der Referent für Religionsfreiheit und verfolgte Christen, also IGFM allgemein für Menschenrecht, aber wir ziehen heute mal den Fokus scharf auf dieses Thema Religionsfreiheit und verfolgte Christen. Welches sind denn eigentlich Gründe, in anderen Ländern Christen zu inhaftieren und zu verfolgen? Schaden die irgendjemand?
Nein, aber es wird so gesehen, als ob sie schaden oder Regierungen feindlich werden könnten. Also es gibt, denke ich, so eine Bewegung in der Welt, dass die eigene Kultur stärker betont wird. Wir haben jetzt die Nationalwahlen in Indien und es gibt so eine Besinnung auf die eigene Kultur und da werden andere Kulturen, damit wird im Westen, vom Westen ja auch das Christentum verbunden, andere Kulturen werden als Fremdkörper stärker erlebt und Christentum wird irgendwie mit dem Westen verbunden, obwohl das natürlich nicht richtig ist. Christentum ist für jeden Menschen geschaffen. Und so erleben wir zum Beispiel in Indien auch immer wieder Ausschreitungen gegen Christen und die Hindutva-Ideologie. Also die sagt, also jeder Inder muss eigentlich Hindu sein. Das nimmt stark zu. Und es könnte jetzt bei den Wahlen in Indien passieren, wenn das diese Hindutva-Partei oder diese Hindu-Partei die Regierung bildet, dass das für Christen gefährlich ist. Also Christen werden auch in islamischen Ländern als Fremdkörper erlebt. Also im Islam ist es ja so, dass jeder eigentlich gute Staatsbürger in Anführungszeichen Muslim sein soll. Es gibt so etwas wie eine Symbiose zwischen islamischer Religion und Staat. Das sieht man daran zum Beispiel in islamischen Ländern, wer vom Islam abfällt, der erhält in manchen Ländern die Todesstrafe. Also diese Verbindung zwischen Staat, nicht-christlicher Religion, das ist gefährlich für Christen. Es gibt natürlich auch Staaten wie Nordkorea. Nordkorea steht an der Spitze der Verfolgungsländer. Also in Nordkorea werden Christen als Staatsfeinde gesehen. Christen vertreten eigentlich die Wahrheit und treten für Menschenrechte ein. Und das kann für Staaten im kommunistisch-sozialistischen Bereich gefährlich sein, weil Christen eben sozusagen einen anderen Herrn haben, der nicht von dieser Welt ist.
Und das ertragen die nicht, oder wie?
Ja, das ertragen die nicht. Also in Nordkorea hat man vielleicht auch die Wende in 1990 in Europa vor Augen, wo auch die Christen und das eine gewisse Rolle gespielt haben. Und da wird eben ein lebendiges Christentum, das nicht staatskontrolliert ist. Also es gibt ja immer die Versuche, in kommunistischen Ländern staatskontrollierte Religionen einzurichten. Also ein freies Christentum wird als Bedrohung für die Regierung, die ja nicht die Wahrheit vertritt in diesen kommunistisch-sozialistischen Ländern, wird als Bedrohung gesehen. Und deshalb werden besonders in Nordkorea, aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Eritrea ist das Land, wo Christen eigentlich nach Nordkorea am meisten verfolgt werden, ein Diktator ist, als Bedrohung gesehen und inhaftiert und manchmal auch umgebracht.
Eritrea ist ein Land, das man so eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat. Das taucht ja nie in den Medien auf. Was ist in Eritrea so besonders?
Also das tut uns leid, dass Eritrea so am Rande ist. Wir haben viel für Eritrea getan. Wir haben eine Stephanus-Stiftung für verfolgte Christen. Da hat der eritreisch-orthodoxe Patriarch Abuna Antonius, der seit über 6 Jahren im Hausarrest ist, von uns einen Menschenrechtspreis bekommen. Also in Eritrea geht man davon aus, dass 1500 Christen, meist Protestanten, in Haft sind, in Containern, in Dunkelzellen. Und dort ist eine neomarxistische Regierung, eine Diktatur, die also alles im Griff haben will und diese freikirchlichen Christen, insbesondere sind es freikirchliche Christen, werden als Bedrohung des Staates, als Spaltungsproblem für den Staat gesehen. Wir haben entsprechende Briefe auch am Anfang von der Botschaft bekommen. Also dort ist ein Land, ein gleichgeschaltetes Land im Rahmen einer Diktatur, wo auch keine Meinungsfreiheit ist, wo auch die Religionsfreiheit stark unterdrückt wird und das Christentum, selbst manchmal sogar der unkontrollierte Islam als Bedrohung gesehen wird.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Um Christi Willen verfolgt und inhaftiert. Wir sprechen mit dem Referent für Religionsfreiheit und verfolgte Christen bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, Herrn Walter Flick. Herr Flick, jetzt in welche Formen oder Muster der Christenverfolgung haben Sie jetzt in Ihrer Tätigkeit so ja schon kennengelernt oder beobachtet? Gibt es da so Schemen, die sich eigentlich immer wieder wiederholen, wenn in Ländern Christen verfolgt werden?
Ja, es gibt natürlich die Bedrohung für Leib und Leben. Also wenn in Pakistan, was ja leider jetzt in den letzten Monaten wieder häufiger vorgekommen ist, Christen und andere zum Tode verurteilt werden, wegen arabischer Blasphemie, weil sie angeblich den Islam bedroht haben, dann kommen die in Haft, werden nach dem geltenden Strafrecht, nach § 295c in Pakistan, verurteilt und bekommen die Todesstrafe. Es gibt ja mehrere Fälle jetzt auch von Christen und auch von Nichtchristen in Pakistan. Also, dass Christen dann, das heißt, spielt auch mit ihrer Religion dann zusammen, dann in Haft kommen, Todesstrafe, langjährige Haftstrafen bekommen, also Bedrohung, Verfolgung von Christen im Sinne von Todesstrafe, von Haft in Eritrea, weil Christen nicht die staatskonforme Ideologie machen, mitmachen, oder in Nordkorea, dann natürlich auch, dass Christen angegriffen werden. Also es ist ja so, dass in Syrien der Patriarch der chaldäischen Kirche hat vor ein paar Tagen einen Vortrag in Paris, in Lyon gehalten, dass in Syrien zurzeit 30% der Kirchen zerstört sind. Also es gibt dort einen radikalen Islam, der sogar christenfreie Zonen schaffen will. Und man geht davon aus, dass seit März 2011 etwa 1200 Christen umgebracht worden sind. Also eine direkte Bedrohung für das Leben, dass Christen verschleppt sind. Wir haben in Syrien nicht nur den Pater Franz, der gestern umgebracht wurde, sondern wir haben seit 2013 auch zwei verschleppte orthodoxe Bischöfe. Wir haben drei katholische Priester, die in Syrien vermisst sind. Also es gibt die Tendenz sogar, dass ein radikaler Islam christenfreie Zonen schaffen will. Das ist eine neue Bedrohung, die es auch in Somalia gibt. Vor kurzem habe ich leider gehört, dass also zwei Konvertiten in Somalia, auch ein besonderes Verfolgungsland, geköpft worden sind.
Also konvertierten Menschen, die vom Islam zum Christentum übergetreten sind.
Ja, das ist eine Bedrohung, dass eben der Abfall von Islam in manchen Staaten ausdrücklich mit der Todesstrafe bedroht ist. Und man muss aber unterscheiden zwischen staatlicher Verfolgung und nichtstaatlichen Akteuren. Also wenn zum Beispiel im Iran offiziell meinetwegen die Todesstrafe für den Abfall vom Islam vorhanden ist, man wird keine Fälle finden. Uns haben Bundestagsabgeordnete gefragt, nennen Sie uns konkrete Fälle. Das ist sehr schwierig, aber es gibt dann den Fall, dass ein freikirchlicher Pastor zum Beispiel tot aufgefunden wird. Dann ist er durch den Geheimdienst umgebracht worden. Und so gibt es also eine Vielfalt von Verfolgung. Die einfache Stufe ist eigentlich die Diskriminierung. Die Diskriminierung, dass Christen Staatsbürger zweiter Klasse sind.
Wie äußert sich das?
Ja, dass sie nicht zum Beispiel im öffentlichen Dienst angestellt werden, dass sie auch Alltagsdiskriminierungen erleben, dass sie merken, sie sind im alltäglichen Leben nicht gleichberechtigt, sie haben keine Sitze im Parlament. Also es gibt da verschiedene Formen, die da halt vorhanden sind.
Ist denn die Verfolgung von Christen also nie immer religiös motiviert, oder steckt da auch manchmal wirklich ein politisches Kalkül dahinter?
Ja, es gibt sicher eine Vielfalt von Motiven. Also es gibt natürlich auch soziale Gründe. Also wenn im größten Land, wo die meisten Muslime leben, in Indonesien, es manchmal zu Angriffen auf Christen gekommen ist, da spielt auch die soziale Stellung, wo chinesische Christen sind in Indonesien, die auch reich sind, also soziale Gründe spielen eine Rolle, ethnische Gründe, also in bestimmten Ländern sind Christen mit einer Ethnie verbunden, spielt wohl auch eine Rolle in Nigeria, wo leider in Nordnigeria ist ja auch jetzt in den letzten Jahren durch Boko Haram, eine islamische Sekte, zu harten Angriffen auf Christen mit vielen Toten gekommen ist. Also ethnische Gründe, soziale Gründe, das spielt auch da mit rein.
Was ist denn mit den Ländern so gemeinsam, in denen Christen verfolgt werden? Haben die da irgendwie einen gemeinsamen Nenner? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Ja, also pauschal, wenn Sie, man muss ja sagen, es gibt verschiedene Ländersysteme, wo Christen verfolgt werden. Also der kommunistisch-sozialistische Block, islamische Länder, Diktaturen. Christen werden irgendwo dann als Bedrohung, als Fremdkörper für den Staat oder auch für nichtstaatliche Gruppen gesehen. Also die werden irgendwie als Bedrohung, als fremd, Es wird ja heute auch dann, ich sagte es schon, die Kultur mehr betont und dieser Fremdkörper muss verschwinden oder der Christ ist im persönlichen Auseinandersetzen ein leichtes Opfer, wie beim Blasphemiegesetz in Pakistan. Also irgendwie, dass Christen fremd sind, als Bedrohung gesehen werden, als hinderlich für die Einheit, für den Staat insgesamt und so weiter.
Herr Flick, jetzt liest man im Zusammenhang mit Christenverfolgung immer wieder mal vom Begriff des Verfolgungsindex. Was ist denn das? Hat das was mit dem Börsenindex? Ist es sowas Ähnliches? Oder wie kann ich mir diesen Verfolgungsindex denn vorstellen?
Ja, es wird also von Menschenrechtsorganisationen und Menschenrechtsinstituten ein Index der Verfolgungsländer erstellt. An der Spitze steht einhellig, da ist man einer Meinung, Nordkorea. Unter den ersten 10 sind die mehrheitlicher Länder mit islamischer Mehrheitsbevölkerung. Und es gibt halt bestimmte Kriterien. Also kann ein Christ seinen Glauben verbreiten? Kann er seine Religion wechseln oder ein Konvertit aus dem Islam zum Beispiel Christ werden ohne Bedrohung? Also es gibt bestimmte Kriterien. Sie sprachen am Anfang auch von Leichnamsprozession. Ist eine öffentliche Kundgebung der Religion möglich? Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat 2 besondere Knackpunkte. Das ist die Freiheit, seine Religion zu wechseln und die Freiheit, auch seine Religion kundzutun. Und da werden also bestimmte Kriterien unternommen, um sozusagen einen Index der Verfolgungsländer zu erstellen. Und das wird dann immer aktualisiert. Man kann sagen, es gibt ja etwa 200 Länder auf der Erde, dass in 50, 60 Ländern Christen, aber auch andere Religionen bedroht sind, verfolgt sind. Sie sagten am Eingang 10% der Christen, wir haben etwa 2,3 Milliarden Christen. Also man kann sagen, dass 200 Millionen Christen unter Verfolgung oder auch stärkere Diskriminierung leiden.
Was gibt es denn für eine stärkere Diskriminierung als Verfolgung?
Verfolgung ist immer Bedrohung von Leib und Leben, Inhaftierung. Mhm. Also wenn jemand zum Beispiel keine Stellen im öffentlichen Dienst bekommt auf seiner Region, er in der Schule gehänselt wird, ja, dann ist das jetzt nicht direkt eine Bedrohung für Leib und Leben oder eine Haftstrafe.
Okay, verstehe. Wie hilft jetzt die IGFM in diesem ganzen Komplex von Verfolgungen? Christen werden inhaftiert, benachteiligt. Die Länder, in denen Christenverfolgung passiert, sind ja auch nicht wirklich immer so einfach zugänglich. Sie können ja nicht sagen, hallo, wir kommen hier von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, wir wollen mal schauen, ob bei euch alles mit rechten Dingen zugeht. So geht es ja nicht wirklich. Also wie helfen Sie jetzt konkret? Also können wir mal so ein paar Beispiele vielleicht rausgreifen?
Ich bearbeite ja seit über 10 Jahren den Gefangenen des Monates, der dann immer publiziert wird. Wir haben klassischerweise Standbeine wie Fallarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und humanitäre Hilfe. Es ist schon eine Hilfe, es kann eine Hilfe sein, wenn ein Fall veröffentlicht wird.
Also dass man einfach davon weiß.
Dass man weiß und das Land sich dann irgendwie vielleicht bedroht oder eingeschränkt. Bei kleineren Ländern ist einfach, wir hatten vor einigen Jahren mal den Fall auf den Malediven. Es fliegen viele auf den Malediven, ohne überhaupt zu bemerken, dass es da keine Kirchen gibt. Und dort wurden 2 junge Musliminnen eingesperrt, weil sie zum christlichen Glauben übergetreten waren. Das hatten wir veröffentlicht und haben Leute gebeten, an den Honorarkonsul der Malediven in Deutschland zu schreiben. Und die Malediven sind natürlich auch vom Tourismus abhängig. Und das hat dann gewirkt. Diese jungen Frauen sind auf den Malediven freigekommen. Also Öffentlichkeitsarbeit kann helfen. Wir machen Unterschriftenaktionen. Asia Bibi in Pakistan ist seit über 5 Jahren in einer Todeszelle, diese Christin wegen angeblicher Blasphemie. Wir haben jetzt Anfang des Jahres beim Konsul hier in Frankfurt 1000 Unterschriften für Asia Bibi übergeben. Der stellvertretende Konsul hat uns sogar zu einem Gespräch eingeladen. Wir haben länger mit ihm gesprochen.
Ja, und wie reagieren die dann, so ein Konsul, wenn sie sagen, hallo, wir haben hier über 1000 Unterschriften, weil in Ihrem Land eine Frau wegen angeblicher Blasphemie zum Tode verurteilt ist. Wie ist da so die Reaktion? Ist es ein mildes Lächeln? Sind die betroffen? Sagen, ja klar, Mensch, oh, hätte ich das gewusst. Wie reagieren die da?
Ja, also ich meine, das ist erstmal eher eine Ausnahme, dass wir bei Unterschriftenübergaben vom Konsul oder vom Botschafter empfangen werden. Und der Fall jetzt am Anfang des Jahres hier beim Konsulat, beim pakistanischen Konsulat in Frankfurt war. Also es war ein junger stellvertretender Konsul hier, der meinen Chef, den Herrn Hafen, unseren langjährigen Geschäftsführer, empfangen hat. Und wir haben die Unterschriften übergeben. Und er hat gesagt, also in Pakistan gibt es radikale Gruppen, mit denen auch die Regierung nicht einverstanden ist. Also die Regierung ist natürlich schon prinzipiell für Gerechtigkeit, aber sie stehen unter dem Druck von islamischen Kräften, die sie nicht im Griff haben. Also hat das so die Situation komplex geschildert, dass die Regierung nicht alles machen kann, dass es radikale Kräfte, Taliban-Kräfte in Pakistan gibt. Aber er hat jetzt nicht gesagt, dass das Blasphemiegesetz abgeschafft wird oder Asia Bibi freikommt. Aber er hat gesagt, dass die Unterschriften werden weitergereicht nach Pakistan. Und tatsächlich haben wir eine Bestätigung bekommen, dass diese Unterschriften weitergereicht wurden. Das wird sicher die Regierung wissen. Aber die Regierung hat Angst, ähnlich wie die Richter in Pakistan, dass sie selber in Bedrohung kommen, wenn sie Blasphemieopfer freisprechen. Also das ist, er hat so eine Klemme so ein bisschen beschrieben, ja, in der die Regierung steckt, und die Regierung hat auch ein Stück Angst in diesen Ländern, in Pakistan, also vor radikalen Kräften, und das ist sicher nicht ganz von ungefähr. Richter sind in Pakistan schon umgebracht worden, weil sie Blasphemieopfer freigesprochen wurden, und wir haben den erschreckenden Fall eines islamischen Gouverneurs, Salman Taseer, Gouverneur von Punjab, der wurde vor gut 2 Jahren erschossen, weil er sich gegen das Blasphemiegesetz eingesetzt hat und für diese inhaftierte Asia Bibi. Also diese Regierungsleute haben selber Angst und die wagen es nicht, dieses Gesetz abzuschaffen.
Können Sie noch mal kurz erläutern, was dieses Blasphemiegesetz ist, das jetzt schon mehrfach gefallen ist?
Ja, das ist der berühmte, berüchtigte Paragraph 295c des pakistanischen Strafrechts, dass jeder, der den Propheten Mualeb beleidigt, lebenslange Strafe oder das Todesurteil erhält.
Ja, aber jetzt wird doch kein Christ aus sich auf die Straße stellen und den Propheten öffentlich beleidigen. Warum sollte er das tun?
Das sind fiktive Kräfte, fiktive Dinge. Also es sind persönliche Streitigkeiten. Also dass jemand so den Islam oder Propheten angeblich, ich sag für uns natürlich angeblichen Propheten im Christentum, ja, beleidigt, das wird kein Christ machen. Es sind zum Beispiel Grundstücksstreitigkeiten, dass ein islamischer und ein christlicher Nachbar nebeneinander wohnen und dann verwickelt der islamische Nachbar den christlichen Nachbar in ein Gespräch über Religion und dann sagt hinterher der Moslem, der hat den meinen Propheten beleidigt und dann wird dem Moslem geglaubt und schon ist der Christ inhaftiert. Das sind also persönliche Angelegenheiten oft. Deshalb fordern wir, um realistisch zu sein bei einem Blasphemiegesetz, natürlich prinzipiell die Abschaffung, dass es keine so Strafen gibt, aber zumindest Modifikationen. Also dass jeder, der jemand ungerecht anklagt, auch bestraft wird, was nicht der Fall ist.
Wie sieht denn dann jetzt in diesem konkreten Fall Pakistan, auch mit Asia Bibi, der inhaftierten Christin, wie kann dann in diesem Spannungsfeld, wie können Sie da überhaupt noch arbeiten oder agieren? Sie haben ja gesagt, die Regierung selbst hat Angst, weil sie auch in einem Spannungsfeld von radikalisierten Kräften ist. Wie können Sie da überhaupt noch arbeiten oder irgendwas bewirken, was tun? Haben Sie da in Pakistan ein geheimes Netzwerk oder haben Kontakte? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, ich habe vor gut 2 Jahren selber eine längere Pakistan-Reise gemacht. Wir waren auf Einladung, ein Vorstandsmitglied und ich, des jetzigen Vorsitzenden der pakistanischen Bischofskonferenz, Bischof Josef Kutz, dort gewesen. Einmal, wir haben Kontakte zu kirchlichen Stellen und die Menschenrechtsarbeit, die Justice and Peace Groups, sind in diesen Ländern gut ausgebaut. Wir haben Menschenrechtsorganisationen, insbesondere die Menschenrechtsorganisation CLAS in Lahore, mit der wir zusammenarbeiten. Die haben zum Beispiel Rechtsanwälte. Und diese Rechtsanwälte verteidigen zum Beispiel Asia Bibi, also dass wir Rechtsanwaltshilfe über unsere Partnerorganisation CLAS in Lahore unterstützen. Ist natürlich schwer, also ich habe jetzt von der Organisation CLAS in Lahore jetzt gestern noch eine neue Mail bekommen, wo sie sagen, also dass sie auch jetzt den neuen Fall Savan Mazi, der auch jetzt zum Tode verurteilt wurde wegen angeblicher Blasphemie, verteidigen wollen. Und dass es jetzt leider so ist, dass aufgrund von islamischen Organisationen, radikalen Organisationen, die Todesstrafe jetzt öfter ausgesprochen wird. Theoretisch könnte ja auch lebenslange Haft sein nach dem berüchtigten Paragraphen 205. Aber jetzt sind jetzt in den letzten Monaten mehrere Todesurteile gegen Christen vollzogen worden und das jetzt die Tendenz ist, Todesurteile zu fällen. Sie haben gesagt, Sie haben Einspruch eingelegt, natürlich gegen das Todesurteil unserer Partnerorganisationen. Bisher ist kein Christ oder auch kein anderer wegen angeblicher Blasphemie oder tatsächlicher Blasphemie hingerichtet worden. Das verläuft dann immer so. Die Prozesse ziehen sich 5, 6 Jahre hin. Asia Bibi ist ja jetzt schon fast 6 Jahre unschuldig in Haft. Und dann nach Jahren spricht hoffentlich der höchste Gerichtshof dann diesen Betreffenden frei. Aber Asia Bibi und andere, denke ich, die müssen das Land verlassen, weil die zu sehr gefährdet sind. Also
selbst wenn sie freikommt, ihre Heimat hat sie verloren.
Ja, also wir gehen davon aus, dass der Fall, der ist so sehr bekannt, auch Papst Benedikt hat sich für sie eingesetzt, so sehr bekannt, auch da, durch den Tod des Ministers Shabbas Bhatti, es war ein Katholik, der Minderheitsminister war, der hat sich auch für sie eingesetzt und gegen das Blasphemiegesetz. Also ist so ein bekannter Fall im ganzen Land, dass sie und auch ihre Familie gefährdet ist und dass sie eigentlich, denke ich, wenn sie jetzt freigesprochen wird, am 14. April, da können die Hörer dran denken, am 14. April ist hoffentlich die entscheidende Verhandlung, also jetzt in der Woche vor Ostern, dass sie dann nicht mehr im Land bleiben kann, sondern irgendwie in den Westen muss.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, um Christi willen verfolgt und inhaftiert. Wir sind im Gespräch mit Walter Flick, er ist Referent für Religionsfreiheit und verfolgte Christen bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt. Können Sie sich vielleicht oder könnten Sie sich das vorstellen, dass Sie als Christ in der Verfolgung leben? Haben Sie es vielleicht selber schon mal erlebt? Kommen Sie aus einem Land, wo Sie verfolgt worden sind? Oder was macht es zum Beispiel mit Ihnen, wenn Sie jetzt so Beispiele hören, die Herr Flick genannt hat, dass Christen verfolgt werden, dass sie inhaftiert werden, dass sie benachteiligt werden, dass sie auch umgebracht werden? Was tut es einfach mit Ihnen innerlich? Und kennen Sie vielleicht auch persönlich Menschen, die Verfolgung als Christ erfahren haben? Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema um Christi willen verfolgt und inhaftiert. Wir sind im Gespräch mit Walter Flick. Er ist Referent für Religionsfreiheit und verfolgte Christen bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Wir haben darüber gesprochen, welche Gründe es gibt, dass Christen verfolgt werden, dass es nicht immer nur religiös motiviert ist, sondern doch wirklich auch oft auch politisch, dass ja Regierungen oft auch nicht so handeln können, wie sie es gerne würden, weil sie radikalen Kräften in ihren Ländern ausgesetzt sind. Aber wir haben auch gehört, dass die Aktionen der IGFM auch wirklich konkret Menschen helfen können, dass inhaftierte Christen auch wieder freikommen. Wir haben uns dazu das Beispiel der Christin Asia Bibi gehört, die in Pakistan inhaftiert ist und bei der kurz vor Ostern die Entscheidung fällt, ob sie jetzt dann freikommt oder nicht. Jetzt begrüße ich den ersten Hörer in der Leitung und er ist uns von weit her aus München her zugeschaltet, nämlich aus der Toskana. Habe ich das richtig gehört, Herr Gut?
Jawohl, grüß Gott, guten Morgen.
Hallo, ich grüße Sie.
Meine Frage ist, ich habe vorige Woche eine Sendung gesehen über Südsudan, wo also der Stamm dann nur über die Dinkas herfällt. Und es habe schon 200 Tote gegeben. Und jetzt meine Frage, sind nicht beide irgendwie christlich, die Nuer und die Dinkas?
Herr Flick, können Sie dazu was sagen?
Also wie das jetzt im Sudan aussieht, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Wir haben lange auch früher, vor 10 Jahren, den Sudan behandelt. Und es scheint auch, ich habe jetzt mehr Informationen aus dem Nordsudan, dass es dort für Christen wieder gefährlicher geworden ist unter dem dortigen Diktator. Vom Südsudan habe ich zurzeit keine Informationen. Da kann ich Ihnen jetzt nichts Sicheres sagen. Da will ich Ihnen jetzt auch nichts Falsches sagen. Ja.
Danke, Herr Gut, für die Frage aus der Toskana. Herr Flick, jetzt kennen und schätzen ja viele die Türkei zum Beispiel auch als Urlaubsland. Da kann man auch Reisen zu frühchristlichen Städten machen, die werden organisiert. Können Sie uns ein bisschen was erzählen über die aktuellen Probleme hinsichtlich Religionsfreiheit der Christen in der Türkei? Da hört man ja manchmal auch was, das sickert dann durch die Medien.
Neben Pakistan ist eigentlich seit Jahrzehnten auch die Lage der Christen in der Türkei ein wichtiges Feld. Ich war 6-7 Mal in der Türkei, auch zu christlichen Gemeinden. Ich war im vorigen Jahr noch beim griechisch-orthodoxen Patriarchat in Istanbul. Dort erzählte uns der Pressesprecher, ein Grundproblem ist natürlich die Schließung des theologischen Seminars, die Ausbildungsstätte für Theologen der griechisch-orthodoxen Kirche auf Schalke, der Insel, der Prinzeninsel, dass das nicht geöffnet werden kann, dass keine theologische Ausbildung möglich ist, dass es eben auch Probleme halt noch bei Kirchenbau gibt.
Also wird ja im Grunde in einer Kirche das Wasser abgegraben, wenn sie ihren Nachwuchs nicht mehr ausbilden.
Ja, das ist so komisch. Also mit diesem berühmten Seminar der griechisch-orthodoxen Kirche auf der Prinzeninsel, das so oft von Politikern versprochen waren, das zu öffnen, von den USA, von vielen Politikern, Regierungen die Öffnung gefordert worden, aber es wird nicht geöffnet. Nur ganz nebenbei mal gesagt, Sie sind so nah, wenn Sie mal in Istanbul sind, machen Sie einen Ausflug mit einer Fähre, sehr schön kann man auch die Silhouette von Istanbul sehen, zu dieser Prinzeninsel, Habeljada oder Schalki, und dann können Sie auch auf den Berg hochgehen und dieses Seminar sehen. Wenn Sie Glück haben und einen Termin haben, können Sie auch eingelassen werden. Das ist alles tipptopp, könnte jederzeit für Seminaristen geöffnet werden. Eine schöne Ferieninsel ist auch, wo dieses Seminar ist, mit Kutschen, Pensionen, aber dieses Seminar kann nicht geöffnet werden. Und auch was praktisch den Unterricht angeht, wir unterstützen schon lange das berühmte Kloster Mar Gabriel im Südosttürkei, Tur Abdin. Und dort ist offiziell immer noch der Unterricht der aramäischen Sprache, der Sprache Jesu, verboten. Also es gibt zwar jetzt kleine Lichtzeichen, dass also Ministerpräsident Erdogan auch wieder Land an das Kloster zurückgegeben hat, was enteignet worden war. Kleine Lichtzeichen gibt es da, aber prinzipiell kann man in der Türkei nicht von Religionsfreiheit in unserem Sinne sprechen, höchstens von einer Kultusfreiheit. Aber ich möchte aber auch sagen, wenn Sie in Istanbul sind, haben Sie jeden Tag die Möglichkeit, mehrere katholische Gottesdienste zu besuchen. Ist auch die falsche Vorstellung für die Türkei. Es würden keine Glocken läuten, keine Gottesdienste sein. Nur ist es für Touristen schwierig, in ihren Regionen dann Kirchen und Gottesdienste zu finden, wo Gottesdienste und lebendige Gemeinde ist, ja.
Könnte ich zum Beispiel als Tourist meinen Reiseveranstalter fragen, hallo, wie sieht's denn aus? Kann ich denn in Side oder Antalya, wo gibt's denn hier eine katholische Kirche, wo ich am Sonntag hingehen kann?
Ja, es gibt da im Raum Antalya, gibt es von Prälat Koch die Nikolausgemeinde, wo auch Gottesdienste sind. Da muss man sich auch durchfragen, kann man im Internet auch sehen. Aber sonst, ich hatte schon Anfragen von Türkei-Reisenden, wo weit und breit kein katholischer oder auch orthodoxer Gottesdienst zu finden war. Also da kann man nur appellieren, dass Reisende nach Gottesdiensten fragen. Also die türkische Regierung sagt, wir schließen Kirchen. Zum Beispiel sind auch Kirchenschließungen in Istanbul möglicherweise auf der Tagesordnung, gehen aber auch keine Leute hin. Also die griechisch-orthodoxe und armenische Kirche sorgt immer dafür, dass Gottesdienste besucht werden. Und wenn da keine Nachfrage nach Kirchen und Gottesdiensten sind, passiert da wohl auch nichts. Ähnlich wie bei den Malediven, wo es keine Kirchen gibt. Also man kann auch ein bisschen Drang machen. Und wir haben also appelliert an Erdogan, dem Kloster Mar Gabriel, dieses Land zurückzugeben. Das ist jetzt zum Teil geschehen. Man kann auch ein bisschen was machen, wenn man aktiv wird. Auch was diese Reisen angeht, zu den türkischen Städten. Man fragt auch gar nicht nach diesen Gottesdiensten. Und dann kommt es auch nicht, ja.
Aber wenn ich mich so an meinen Reiseveranstalter wende und die dann irgendwann mal ihren Partnern in der Türkei sagen, Mensch, da gibt es ständig Nachfragen nach Kirchen, wir müssen da was anbieten. Und es möchte ja vielleicht ein tourismusfreundliches Land sein, vielleicht kann man auf dieser Schiene etwas tun.
Da sollte man auf jeden Fall was tun. Mhm. Also es werden so Billigreisen vom Tourismusministerium angeboten für 200 € oder 300 € zu den frühen Städten der Christenheit. Aber da ist es nicht möglich, wenn man da im Raum Antalya ist, den Sonntagsgottesdienst bei Prälat Kochten zu besuchen. Und ansonsten, man geht zu den frühkirchlichen Städten, ohne man die Möglichkeiten hat, eine gegenwärtige Gemeinde zu besuchen oder einen katholischen Gottesdienst oder überhaupt einen christlichen Gottesdienst. Und da müsste man Nachfrage machen.
Wäre es eigentlich, jetzt mal ein konkretes Beispiel, wäre es denkbar, wenn ich mit einer christlichen Reisegruppe unterwegs bin in Kappadokien und dass ich dort in den Felsenkirchen im Göremetal einen katholischen Gottesdienst feiere? Wäre mir das erlaubt oder verboten? Wie schätzen Sie das ein?
Gute also Frage. Ich würde es folgendes, formal müsste man denke ich, einen Antrag stellen, aber es ist so, ich war öfters in der Türkei, vieles wird einfach geduldet. Mhm. Ich würde einfach den Gottesdienst halten. Zum Beispiel, ich sagte eben, der Verbot des Aramäischunterrichts in den Klöstern ist Tur Abdin. Offiziell gibt es ein Verbot des Gouverneurs von Mardin seit 1997, aber trotzdem, es wird auch unterrichtet. Mhm. Vieles läuft in der Türkei, obwohl man da formellen Antrag machen muss, läuft einfach so und wird geduldet, ja. Ich würde einfach den Gottesdienst halten dann. Also so schlimm würde ich da die Situation nicht einschätzen, ja.
Jetzt ist China, wird ja als potenter Handelspartner von Deutschland geschätzt, und zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie, die stünde ohne den chinesischen Markt ganz schlecht da, und Handelsdelegationen werden immer großartig empfangen und entsprechend werden bei Staatsbesuchen die Hände geschüttelt. Können Sie uns was über die Situation der Christen in China erzählen? Weil ich habe gehört, es gibt ja da auch eine Staatskirche, einen Staatskatholizismus und dann eine freie katholische. Da hört man so viel. Können Sie da ein bisschen Ordnung in dieses Dickicht bringen, Herr Filick?
Mein Schwerpunkt, ich bearbeite ja Gefangene des Monates. Ich habe jetzt die Gefangene des Monates. April 2014 ist eine protestantische Christin, die hat gegen Behördenmaßnahmen protestiert. Vor den Olympischen Spielen 2008 wurde ihr Haus enteignet und abgerissen, und sie hat dann immer Auseinandersetzungen mit den Behörden gehabt. Und in dieser Zeit hat diese Frau, diese 43-jährige Christin GCU, zum Christentum gefunden und hat angefangen, eine kleine Hausgemeinde zu bilden. Seit Herbst 2013 habe ich zweimal in der Woche Leute getroffen zum Bibellesen, zum Gebet, und das war den Behörden ein Dorn im Auge, weil es eine illegale Kirche war. Und diese Christin ist jetzt am 1. März verhaftet worden. So auch bei den Katholiken. Es gibt die patriotisch-katholische Kirche, die staatsabhängig ist. Und es gibt, sagen wir mal, diese Romtreue oder Untergrundkirche, wobei die ganze Lage in China komplex zu sehen ist. Es gibt da viele Kirchen und Gottesdienste. Und so sind zum Beispiel Bischöfe verschwunden. Wir haben den Fall des Bischofs Su Zimin von Baoding, des katholischen Bischofs. Seit 1997 weiß man nicht, was mit ihm ist. Wir haben den Fall des Weihbischofs von Shanghai. Der hat vor etwa 2 Jahren nach seiner Weihe öffentlich gesagt, ich distanziere mich von dieser patriotisch-katholisch-staatsabhängigen Kirche. Und er ist dann nach der Weihe sofort abgeführt worden, ins Hausarrest gebracht worden. Also es gibt diese Tendenz der kommunistischen Staat, alles zu kontrollieren, die Religionen zu kontrollieren, auch natürlich auch den Buddhismus, die Tibeter zu kontrollieren. Und das gilt auch für die katholische Kirche, für die protestantischen Hauskirchen. Insgesamt wächst das Christentum in China stark, besonders viele protestantische Gemeinden, aber auch die Katholiken wachsen, ob wir es im
Untergrund... Trotz Verfolgung.
Richtig, vielleicht auch gerade wegen Verfolgung. Also wir haben das Phänomen, dass in Ländern der Verfolgung, auch zum Beispiel im Sudan, wo es im Nordsudan immer schwieriger geworden ist in den letzten Jahren. Südsudan ist ja selbstständig geworden. Also ich konnte und wollte jetzt eben nichts Genaues sagen zum Südsudan, weil ich etwas falsch gesagt habe. Aber im Norden wächst die Zahl der Christen im Norden des Sudan, in Khartoum. Auch trotz Verhaftungen im Nordsudan, es gibt das alte Wort, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Christen. Und das merkt man auch in Verfolgungsländern, dass dort auch, man geht davon aus, dass auch in Nordkorea, dem schlimmsten Verfolgungsland, dass dort im Untergrund dort lebendige Hausgemeinden sind.
Aber also das ist mir irgendwie schwer verständlich. Ich meine, wenn ich in einem Land lebe, wo ich weiß, wenn ich jetzt zum Schnuppern in den Gebetskreis gehe und es die falschen Leute sehen, dass ich dann richtig Probleme bekomme. Wie kann es sein, dass dann das Christentum doch wächst?
Ja, das kann ich jetzt auch nicht vollständig erklären, aber man merkt wahrscheinlich, dass von diesen Menschen, die ja dann überzeugt lebendige Christen sind und geworden sind, dass da eine Kraft ausgeht. Eine Kraft, die anzieht mehr als jede staatliche Macht, eine übernatürliche Kraft. Und da geht eine Kraft von diesen lebendigen Gemeinden aus. Wir sehen das insbesondere jetzt im Iran, wo trotz Verfolgung, obwohl Ahmadinejad die Hauskirchenbewegung zerschlagen wollte, die Bewegung wächst. Und trotz immer neuer Verhaftungen im Iran, wir haben öfters protestantische Hauskirchenleiter als Gefangene des Monats, wächst das, weil von diesen meinen, eine Kraft ausgeht, die irgendwie der Sehnsucht des Menschen entspricht. Also es gibt ein Verlangen im Iran, dass bei diesem erstarrten islamistischen Regime etwas Lebendiges, anderes gefunden wird. Und dann wagen viele auch zum Christen zu bekommen, weil es ihnen eine Kraft gibt, die sie so im Staat nicht haben.
Also das Ganze hat auch eine spirituelle Dimension.
Also das sind lebendige Gemeinden in diesen Ländern der Verfolgung. Also ich war mal beim Gottesdienst in Nigeria, da wurden ein paar hundert Schülerinnen gefirmt und dann kamen da die Schülerinnen, das war ein Stadion, wo die gefirmt wurden, dann tanzten die Mädchen in das Stadion hinein, da kam so ein kleiner, älterer, ein bisschen dicker Bischof, der dann unheimlich enthusiastisch gepredigt, dass sie ihren Naturreligionen abschwören sollen und das war eine unheimlich lebendige Atmosphäre. Und das vermissen wir leider hier in Deutschland und Europa oft, ja.
Also ist es wirklich was dran an diesem Ausspruch, den Sie gerade zitiert haben, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist?
Da ist richtig, das ist ein altes Wort. Wir haben jetzt auch eine Ausstellung über Märtyrer des 21. Jahrhunderts. Die war jetzt in der Basilika St. Apostel in Köln zu sehen. Die kann auch unentgeltlich schon entliehen werden. Mit Märtyrern des 21. Jahrhunderts, die man nicht so kennt, da kann man auch sehen, dass diese Menschen eine Kraft gehabt haben, um auch staatlicher Macht und Drohungen zu widerstehen. Also besonders bekannt geworden ist der Fall des katholischen Ministers Shahbaz Bhatti, der am 2. März 2011 erschossen wurde und wo schon die pakistanische Bischofskonferenz die Heiligsprechung als Märtyr beantragt hat.
Aus Fürstenfeldbruck begrüße ich jetzt die Frau Theobald.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Erstmal herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich möchte jetzt gleich mal was zu dem Satz sagen, lebendige Christen und ja, warum sie sich so trauen. Ich habe mir viele Gedanken auch schon darüber gemacht, weil ich meine verfolgten Brüder und Schwestern sehr liebe und mich auch engagiere für Open Doors seit vielen Jahren.
Open Doors ist eine freikirchliche Organisation oder eine überkonfessionelle?
Überkonfessionelle. Mhm. War auch schon bei Ihnen im Radio Horeb.
Ja, Ardo Grewe war hier bei uns.
Ja, genau. Und ich finde das sehr schön, also wenn einer sein Leben lässt und er hat bestimmt auch furchtbar Angst und sie das trotzdem machen. Ich denke, oder ich weiß nicht, ich vielleicht, weil das das Schönste ist in diesen Ländern, was ihnen je begegnet ist, eben Jesus Christus. Das ist das eine. Ich hatte mal eine Situation, ich war in Kiel bei einem Arzt und ich denke oder ja, dass ich schon leidenschaftlich meinen Glauben vertrete. Und da war eine alte Dame und die hatte furchtbar Angst vor dieser Untersuchung. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe dann von Jesus erzählen dürfen. Das meine ich immer gut zu spüren, wenn jemand das möchte. Und ansonsten bin ich dann auch immer gleich still. Und sie hat es dankbar angenommen und ich durfte dann auch für sie beten. Auf jeden Fall war da einer, ein großer, großer Mann, so breit wie hoch. Und der schaute mich ganz böse an, so ungefähr ein Wort, wenn du noch redest über Jesus oder über den Glauben, dann passiert was. Und mein Herz fing ganz furchtbar schnell an zu schlagen. Und das ist nur ein Hauch von dem, was die Menschen, die verfolgt werden, richtig verfolgt werden, bis aufs Leben. Da habe ich dann so gespürt, aha, so fühlt sich das an, nur dieser kleine Hauch schon, ja. Und ich habe geschwind gezuckt. Ich habe aber dann trotzdem weitergemacht. Ein bisschen leiser, denke ich mir, nee, du nicht. Aber ich habe trotzdem weitergemacht, weil ich gemerkt habe, die Frau, die war so bedürftig und sie hat es auch so dankbar angenommen. Und das wollte ich jetzt noch beitragen und ich wollte mich bedanken, weil wir müssen unbedingt beten, viel mehr beten für unsere Glaubensgeschwister. Am besten jeden Tag, dass sie sich getragen fühlen. Und ich habe auch schon viel Post bekommen, dass sie sich eben getragen fühlen und dass sie so dankbar dafür sind. Und das erfüllt mein Herz mit Freude. Und das ist jetzt mein Beitrag für Sie. Und ich wünsche Ihnen eine gute und gesegnete Zeit. Dankeschön.
Danke Ihnen, Frau Theobald.
Vielen Dank, wenn ich sagen kann, die Kirchen haben auch offizielle Gebetstage, Tage der Verfolgungschristen eingerichtet.
Ja.
Wenn Sie jetzt vielleicht mehr im evangelischen Bereich sind, es gibt die Evangelische Allianz. die in diesem Jahr am 3. Sonntag im November den Gebetstag für die verfolgten Christen hat. Die katholische Bischofskonferenz hat den Stephanustag, den 26. Dezember, angesetzt für verfolgte Christen. Und die EKD hat den 2. Sonntag, den Sonntag im Meniskere in der Fastenzeit für verfolgte Christen angesetzt. Aber es soll ja nicht nur auf diese Tage beschränkt sein, sondern es sollte eigentlich täglich sein, dass man sich der verfolgten Christen auch im Gebet erinnert. Und wir haben auch eine Reihe Beispiele, auch bei den Gefangenen des Monats, die ich lange bearbeite, dass Christen sagen und auch zum Beispiel Asia Bibi, sie spürt die Gebete. Ich möchte ganz kurz mal Asia Bibi zitieren. Sie hat einen Brief geschrieben, auch an Papst Franziskus Anfang des Jahres.
Die Gefangene in Pakistan.
Ja, diese in der Todeszelle sitzende Katholikin. Sie schrieb dem Papst über ihre bereits 4,5-jährige Haft, also Papst Franziskus schon, und ihre Sorgen. Ich zitiere jetzt Asia Bibi wörtlich aus ihrem Brief, den sie vor 1-2 Monaten geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Wenn ich noch am Leben bin, dann dank der Kraft, die mir durch eure Gebete zukommt. Ich bin vielen Menschen begegnet, die für mich eintreten und für mich kämpfen, bisher leider ohne Erfolg. In diesem Augenblick will ich mich allein der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen, der alles kann. Er allein kann mich befreien. Das schreibt Asia Bibi, die eine überzeugte Katholikin ist.
Wie es die Frau Theobald sagte, dass einfach die Gefangenen das Gebet brauchen und dass das Gebet auch eine Wirkung hat.
Ja, die merken das irgendwie. Ich habe auch Gefangene im Iran, 2 junge Frauen, die schreiben auch, nachdem sie freigekommen sind. Ich möchte auch sagen, zum Beispiel bei den Gefangenen des Monates, 12 Fälle 2013, hat es bei mindestens 3 Fällen dann auch Freilassungen gegeben. Und so hoffen wir auch bei Asia Bibi und anderen, dass da sich was tun kann, auch durch Gebet, ja.
Frau Brauneis aus Salzburg, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Inzwischen ist schon eines wieder gesagt worden, was ich auch im Herzen trage. Und jetzt weiß ich nicht, am Anfang habe ich nicht gehört, Herr Flick, wo Sie Ihren Sitz haben. Ich
Frankfurt.
Bin auf jeden Fall in Österreich und hier ist ja CSI sehr aktiv mit Schweigemärschen in Wien und Graz und so. Und man bekommt jeden Monat auch die Zeitschrift von CSI, wo Petitionen auszufüllen sind. Sehr, sehr, sehr aktiv ist die ganze Sache. Aber trotzdem, ich meine oft, dass man vielleicht auch in den Pfarreien das viel publiker machen sollte. Ich sage immer, meine Güte, wir können hier den Glauben frei ausüben. Ne? Und Sie sitzen das um des Glaubens willen in den Gefängnissen. Das ist ja eine unerträgliche Sache eigentlich. Und ich weiß nicht, ob Ihnen oder sicherlich auch die Sabatina James ein Begriff ist, ne? Vielleicht, ja?
Eine Veranstaltung im Herbst in Süddeutschland, die ist schon eindrucksvoll. Die ist katholisch geworden, was immer so ungewöhnlich ist bei
ungewöhnlich
aus dem Islam, ja. Hm?
Ja, ja, sie ist in Österreich. Hat
ja, ich weiß, ich kenne sie.
Sie
hat ein kleines Werk errichtet, ja, kenne ich, ja.
Ah, die kennen Sie, ja.
Ja, ja, ja.
Und, ja, ja, genau. Und hat auch eine Sendung gegeben mit, also mit
ja, ja,
Atheisten,
wo sie eigentlich
die besten Antworten gegeben
hat. Ja, ja, ich weiß. Ich habe sie gefragt bei dieser Konferenz im Herbst. Ich studierte jetzt katholische Theologie für Diplom, ja.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Na, und deswegen meine ich auch, dass man, ob man das nicht wirklich in den Vereinen viel publiker machen kann. Sicher die Einzelnen schon, aber ich merke auch, dass das hier irgendwo wenig Platz bekommt.
Herr Flick, gibt es da Aktionen, die Sie zum Beispiel in Pfarreien hineintragen? Gibt es da Verbindungen?
Ja, es ist so, wir haben natürlich gelegentlich auch Vorträge. Wir hatten jetzt diese Ausstellung in der Basilika St. Apostel in Köln über Märtyrer und verfolgte Christen heute, die unentgeltlich angefordert werden kann, auch mit Vorträgen. Aber wir haben auch mal nachgedacht, ich bin da voll der Meinung der Hörerin, dass das nicht lebendig ist in den Gemeinden, dass da verfolgte Christen sind. Zum Beispiel vielleicht in der Gemeinde, ob es jetzt im Pfarrgemeinde ist, eine Art Beauftragten für verfolgte Christen, für Religionsfreiheit in den Gemeinden einzurichten, der das meinetwegen im Pfarrgemeinderat zur Sprache bringt oder jemand, der in der Gemeinde sich besonders für zuständig fühlt. Also wir haben in einer Nachbargemeinde von Frankfurt hatten wir vor 1,5 Jahren eine Veranstaltung in einer katholischen Gemeinde, auch diese Ausstellung gezeigt über Märtyrer des 21. Jahrhunderts. Da hat sich ein Kreis gebildet, der sich am ersten Sonntag im Monat nach dem Sonntagsgottes zusammentut, nochmal betet für die Gefangenen des Monates und darüber berichtet. Es gibt so Ansätze. Leider sind da uns die freievangelischen Gemeinden viel lebendiger. Also ich habe Vorträge in freievangelischen Gemeinden gehalten. Das geht da schon etwas lebendiger zu. Und das Thema ist auch mehr auf dem Schema drauf, das Thema verfolgte Christen in den freievangelischen Gemeinden. Aber in den katholischen Großkirchen kann und soll es auch kommen.
Also Herr Flick, das heißt, hier sind auch wieder die nicht institutionalisierten Laien einfach gefragt, wer einfach sowas auch auf dem Herzen trägt.
Ja, richtig. Wenn in Gemeinden Leute sind, die den Kreis bilden, wie ich es hier in der Nachbargemeinde von Frankfurt erlebt habe, eine katholische Gemeinde, da sind Leute, die treffen sich ja nach einem Sonntagsgottesdienst im Monat, vielleicht im ersten Monat Sonntag, hinterher nochmal zu einem Gebet für Gefangene des Monates, und da wird dann darüber berichtet, auch offiziell am Beginn des Gottesdienstes, wer ist jetzt gefangen, das kann man schon einrichten.
Ich begrüße jetzt aus Eliger Mosel die Frau Clemens, hallo.
Ja, ich wollte mich einmal bedanken für diese gute Sendung. Es wird einmal nochmal so richtig bewusst, wie gut es wäre, wir doch haben, wir in die Kirche gehen können, wie wir wollen, was wir alles machen können. Und trotzdem merkt man, es wird eigentlich weniger. Und ich möchte einfach sagen, dass wir noch mehr beten jetzt für diese Menschen, die sich dafür einsetzen, dass sie mehr Kraft bekommen. Und man kann ja auch spenden. Also diese Sendung ist wunderschön heute Morgen. Und ich denke mal kurz zurück an die Zeit, wo in der Hitlerzeit, wo ich ja noch ein Schulkind. Aber wir wurden dann eines guten Morgens mal aus der Schule raus, durch meinen Namen und noch jemand. Und dann wurden wir irgendwo hingeführt, dann waren ganz viele Männer. Wir haben gar nicht gewusst, was das war. Und dann hat man uns auch versucht, über unseren Priester auszufragen, was er macht so, was er für Sendungen hört und Radio und so. Und also ich muss dazu sagen, meine Familie, meine Mutter, die war einfach gegen Hitler. Sie war eine ganz einfache Frau. Aber sie hat gespürt, sie hat immer gesagt, das geht nicht gut. Irgendwann das. Und ich durfte in keine Gruppe, in keine Jugendgruppe. Nichts. Ich glaube, ich war mit ein paar Kindern die Einzige, die da nicht hin durften. Und das wurde uns damals aber auch ganz schön verübelt. Gell? Also Kinder hat man das nur gelitten, man hat das ja nicht verstanden. Weil auch Hitler war, diese Zeit war ja auch so. Und dann hat man, später hat man uns gesagt, unsere Familie, die würde, wenn Krieg, also wenn gewonnen würde, wir wären schon auf der Liste, wo irgendwohin verfrachtet würden. Aber meine Mutter hat damals, meine Eltern haben da durchgehalten, und ich denke heute so oft darüber nach. Das war auch so eine Form, gell, von dieser Verfolgung damals. Da ist ja so einiges gelaufen hier, was Behinderte wurden weggenommen. Das hat man damals nicht so ganz begriffen. Als Kinder war das, aber heute, das war Gestapo, die uns da in diesem Raum verhört hat. Wir wurden von der Polizei aus der Schule genommen und da wurden wir da in diesem Raum verhört, aber konnten ja nichts rausbekommen. Da wurden noch andere Kinder verhört und dann hat aber der Pastor musste 2 Tage nach Koblenz, aber er kam wieder frei. Und ich wollte das jetzt nur als kurzen Beitrag sagen, aber nochmal betonen, was wir es doch hier gut haben und dass wir viel mehr beten müssen für die Menschen, die das alles durchhalten.
Danke sehr, Frau Clemens, für Ihren Beitrag.
Das wollte ich nur sagen.
Vielen Dank.
Ja. Ich kann auch sagen, Polizei gibt es auch. Es gibt in manchen Ländern Religionspolizei in Saudi-Arabien, wenn sich da die vielen ausländischen Gastarbeiter in der Wohnung versammeln. Kann immer sein, dass die Religionspolizei reinkommt und welche verhaftet. Also da können wir schon froh sein, frei unsere Gottesdienste und Gebetskreise zu haben.
Frau Kreußler, grüß Gott. Von wo aus rufen Sie uns denn an? Frau Kreußler, hören Sie mich? Die Frau Kreußler ist nicht mehr da. Dann machen wir weiter, Herr Flick. Herr Flick, hören Sie mich denn?
Ja, gerne, ich höre Sie, ja.
Okay, ich war so still in der Leitung, Herr Flick. Jetzt haben ja gerade auch 2 Hörerinnen davon berichtet, dass sie ja auch ja, von der Kraft des Gebetes Erfahrungen gemacht haben. Sie haben berichtet, dass ja das irgendwie ankommt bei den Gefangenen dort, das Gebet für die Gefangenen. Können Sie uns ein bisschen auch ja, Erfolgserlebnisse erzählen, wo Sie einfach, ja, wo Sie sich dann in Ihrem Sessel zurücklehnen und sagen, Mensch, ah, das hat geklappt, ja toll, wunderbar, wunderbar, also deswegen mache ich diese Arbeit und können Sie uns davon ein bisschen was erzählen?
Ja, also also Gefangene freikommen. Das ist dann immer auch ein schönes Ereignis. Dann meldet man das sofort an unsere Partnerorganisation. Das ist der Evangelische Informationsdienst IDEA in Wetzlar. Also zum Beispiel hatte ich jetzt Dezember 2013, also noch nicht lange her, 3 Gefangene im Iran. Christen, die inhaftiert worden sind, abgeführt worden sind aus einer Gemeinde im vergangenen Sommer im Iran. Masud, Sevada und Ibrahim. Und jetzt bekam ich vor kurzem die Meldung, dass 2 von denen freigesprochen worden sind. Der eine ist noch in Haft. Also es gibt immer wieder Dinge, oder wir hatten im vorigen Jahr war ein Yunis Masih, die heißen oft Masih in Pakistan, diese Christen, erinnern ein bisschen an Messias, der war auch mehrere Jahre in einer Todeszelle wegen angeschöpfter Blasphemie, und da kam dann die Meldung von unserer Partnerorganisation Klaas in Lahore, dass dieser Yunis Masih freigesprochen worden ist. Und da muss man aber wohl sagen, der lebt jetzt in schwierigen Verhältnissen im Untergrund in Pakistan, wo sie ihm weiterhelfen, eventuell sogar, das fragte unsere Partnerorganisation, mit einem Asyl in Deutschland.
Mhm. Jetzt ist die Frau Kreuzler nochmal dran. Aus der Nordsee ist sie uns zugeschaltet. Hören Sie uns denn jetzt, Frau Kreuzler?
Ich habe Sie auch vorhin gehört, nur Sie mich nicht.
Ja, aber jetzt sind wir zusammen.
Ja, dann ist gut. Nee, ich habe nur, weil ich das nur über Rad, über Telefon hören kann. Da weiß ich nicht, was jetzt alles noch sonst da auch gesprochen wurde, aber die beiden Frauen, die haben ja aus dem Herzen gesprochen. Ich fühle, dass in unseren Kirchen allgemein hier in Deutschland, ja, dass da gar nicht das erwähnt wird richtig mit den verfolgten Christen. In irgendeiner Kirche habe ich mal gehört, ja, beten wir auch für die benachteiligten Christen. Das gab mir einen Stich ins Herz. Mit meiner Freundin bete ich jeden Tag am Telefon auch für die verfolgten Christen und andere. Aber ich denke, wir Christen in unseren Kirchen und die Priester müssten eigentlich bei jeder Messe für die verfolgten Christen und ihre Verfolger beten, mindestens ein Gebet.
Auch also, für die Verfolger?
Auch für die Verfolger. Das beten wir auch, dass sie umkehren, bereuen und sich nicht mehr verführen lassen. Ja, das ist wichtig. Und ich denke, das vermisse ich in den ganzen Gottesdiensten hier in Deutschland, ja. Das ist überhaupt zu kühl. Die sind irgendwo, es sind unsere Brüder. Und da müssen wir für beten, das wollte ich noch sagen.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Kreuzler.
Ja, danke.
Das kann man nur unterstützen, also dass das lebendiger werden muss und auch die verfolgten Christen bedacht werden sollen.
Wir bleiben im Norden Deutschlands. Aus Emden ist uns der Herr Koppmann zugeschaltet. Hallo, grüße Gott.
Ja, hallo. Ich wollte nur sagen, dass ein großer Christenverfolger ein großer Apostel wurde,
ja.
Heilige Paulus, wo Jesus gefragt hat, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und ich wollte nur sagen, dass wir als Christen, wo wir auch nicht so ganz frei katholisch sein dürfen, hier in Deutschland, ich bin noch sehr jung, werde 20 in diesem Jahr, und wenn ich da sage, ich bin katholisch, da werde ich schon doof angeschaut. Und wenn ich dann noch sage, dass ich das glaube, dann werde ich als mittelalterlich bezeichnet. Und das ist schon eine psychische Verfolgung hier in Deutschland oder im aufgeklärten Europa. Aber man kann das mit Gebet ganz gut aushalten. Aber wir können hier in Frieden sein, und das ist schön, dass wir wenigstens hier nicht mit einer Angst haben müssen, dass wir ermordet werden. Aber wir Christen sind in der Verantwortung, dass wir beten, weil auch wir werden verfolgt, wenn die Brüder und Schwestern in China und anderswo verfolgt werden, weil sie sind ein Leib in Christus. Das wollte ich nur sagen.
Herr Koppmann,
also das finde ich sehr schön, Ihren Beitrag. Paulus sagt in Hebräer 13,3, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangenen. Und Sie haben 2 Aspekte genannt, auch das Gebet für die Verfolger. Paulus war vorher ein Saulus, sage ich mal, und hat sich bekehrt. Und warum soll man nicht für den Diktator in Nordkorea beten oder für den Diktator in Eritrea, in diesen Ländern? Und das, wenn man das gezielt tut, das machen auch, ich weiß also von Untergrundgemeinden in Korea, dass sie auch für ihre Verfolger in Nordkorea beten. Und das wird auf Dauer, denke ich, irgendeine Wirkung haben. Das andere ist ein Punkt, dass auch Christen vielleicht hier diskriminiert werden, in Westeuropa, in Deutschland. Es gibt schon eine Beobachtungsstelle für Diskriminierung von Christen in Europa. In Wien gibt es eine Beobachtungsstelle. Da gibt es auch schon eine Reihe Fälle, auch in Westeuropa, wo Christen diskriminiert werden, wo sie kein Kreuz tragen dürfen im Dienst oder andere Dinge. Das ist schon auch eine kleine Tendenz auch bei uns.
Stewardessen der British Airways dürfen kein Kreuz tragen. In bayerischen Schulen muss man ein Kreuz abhängen und so weiter.
Ja, es gibt diese Tendenz, die wir auch etwas beobachten. Es gibt direkt auch manchmal Kirchenschändungen, wie jetzt in Wien. Aber es gibt auch diese Tendenz der Diskriminierung, dass man, wie der Anrufer eben sagt, wenn man sagt, ich bin katholisch oder Christ, dass man etwas komisch angeguckt wird.
Mhm. Das Christentum, der Herr Koppmann hat ja den Saulus schon genannt, einen großen Christenverfolger, der sich bekehrt hat. Das Christentum, das hat ja seine Ursprünge in der Verfolgung erlebt und ist ja sozusagen, ja, vorhin haben Sie das Wort gesagt, ja, mit dem Blut der Märtyrer als Same gewachsen. Was heißt das denn für das Wesen des Christentums, wenn wir sozusagen aus der Verfolgung heraus entstanden sind und ein Zehntel unserer Brüder und Schwestern immer noch verfolgt wird? Hört es denn jemals auf? Aber erstmal erste Frage, was heißt das für das Wesen des Christentums?
Also
aus Ihrer Sicht.
Das Wesen, es hat immer eigentlich beim Christentum Verfolger gegeben, auch die Verfolgten werden ja auch in der Bergpredigt gepriesen. Also irgendwie ist das Christentum auch ein Stück, wenn es wirklich ernst genommen wird, ein Stück nicht von dieser Welt. Und die Welt hat einen anderen Geist. Und damit hängt das zusammen, vielleicht zwischen Weltgeist und Geist Gottes. Also Augustinus hat ja dieses große Werk Vitas Dei geschrieben. Es gibt immer das Gottesvolk auf dem Wege zum ewigen Leben und diese Civitas Terrena, diesen irdischen Staat. Und das ist eine Spannung, die immer in der Geschichte da ist. Und es gibt immer Zeiten der Verfolgung, mal stärker, mal weniger. Und irgendwie muss jeder Christ bereit sein, verfolgt zu sein. Nur weiß ich nicht, wenn es jetzt eine Verfolgung in Westeuropa geben würde, wie viele Christen standhalten würden. Im 3. Jahrhundert im Römischen Kaiserreich sind ja unter Decius, der ersten systematischen Verfolgung des Kaisers Decius, auch Christen dann gefallen. Und was wäre, wir hätten eine Christenverfolgung jetzt in Deutschland, Westeuropa? Wer wäre dann wirklich Christ, wer würde standhaft bleiben und wer nicht? Das ist eine Frage an unseren eigenen Glauben, denke ich, ja.
Vielleicht gäbe es noch mehr. Wer weiß. Also vielleicht gäbe es doch noch mehr Christen dadurch, weil Sie haben ja auch eben berichtet, dass in den Ländern mit Verfolgung Menschen zu Christus finden.
Ja, richtig. Also wenn das bei uns lebendiger würde und wieder ein authentisches Christentum gäbe. Es gibt ja auch Aufbruchsbewegungen in der katholischen Kirche, neue Bewegungen, Anbetungszeiten, das müsste stärker werden und all diese Dinge, das spricht Papst Franziskus ja auch an und ich bin selber in einer Gruppe der Legion Mariens, wo auch solche Dinge angesprochen werden. Also ich denke, das müsste alles ein Stück lebendiger werden können, ja.
Also ein Aufruf an alle Beter, nochmal die Verfolgten, die Gefangenen, nochmal ganz besonders in ihr Gebet hineinzunehmen. Herr Flick, wie kann man denn die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte unterstützen? Natürlich. Zeit für den Werbeblock.
Ja, ein Werbeblock. Sie können natürlich gerne auch uns finanziell unterstützen. Sie finden unsere Adresse auch im Internet, brauchen Sie nur IGFM einzugeben. Sie können Mitglied werden, Sie können an einem Arbeitskreis teilnehmen, Sie können unsere Veranstaltung besuchen. Sie können auch gerne, was ich jetzt auch empfehlen würde im Sinne dieser Sendung, unsere Ausstellung Christliche Märtyrer des 21. Jahrhunderts und verfolgte Christen anfordern mit einem Begleitprogramm. Das kann dann vielleicht auch Spuren hinterlassen.
Also das heißt, die Ausstellung wandert sozusagen. Also ich kann die in meine Gemeinde holen.
Ja, die war jetzt in der Basilika St. Aposteln im Neumarkt. In der Kirche war die jetzt 3 Wochen ausgestellt. Und da waren auch ein Begleitprogramm mit Vorträgen und jetzt haben wir auch schon eine Anfrage von
euch. Also Sie stellen da nicht nur was aus, sondern Sie kommen da wirklich hin und halten Vorträge und richtig was drumherum.
Also wir haben so 20 Rollbanner oder Roll-Ups, sagt man, so 2 Meter hoch von christlichen Märtyrern des 21. Jahrhunderts, unter anderem diesen katholischen Minister aus Pakistan, aber das wird immer ergänzt, vielleicht sogar jetzt schon um diese traurige Sache mit Pater Franz in Syrien, der da gestern umgebracht wurde, Materialien, Unterschriftenlisten. Wir haben einen Afrika-Referenten, der auch schon mal bei Ihnen auf Sendung war, Dr. Emmanuel Ogbunwetse, der sehr lebendig von seiner Heimat Nigeria und auch der Lage von Christen in Nordnigeria berichten kann, wo er jetzt gewesen ist. Wir haben unser Vorstandsmitglied, den Leiter unseres internationalen Sekretariates, Professor Thomas Schermacher, der ist ein bekannter evangelikaler Theologe, der würde auch Vorträge machen. Das können wir vermitteln, denke ich.
Also die Ausstellung heißt Märtyrer des 21. Jahrhunderts?
Die christliche Märtyrer des 21. Jahrhunderts. Das kann kostenlos nur, sagen wir mal, wenn es irgendwas hingeschickt oder hingebracht werden sollte, müssen die Fahrtkosten oder Versandkosten erstattet werden. Das war, wie gesagt, jetzt in der Kirche St. Apostel, eine Basilika am Kölner Neumarkt gewesen und kann auch woanders hingebracht werden. Und wie gesagt, wir können das mit Referenten auch begleiten. Aber ansonsten kann man bei uns auch fragen nach Unterschriftenlisten, nach dem Gefangenen des Monates. Man kann immer Appelle auch bei uns im Internet sehen für verfolgte Christen und uns auch finanziell unterstützen, unsere Arbeit. Wir sind ja auch, es ist halt so, auf Spenden angewiesen oder unsere Partnerorganisation.
Herr Flick, ich danke Ihnen ganz herzlich für wirklich die ausführlichen und guten Informationen, die Sie uns gegeben haben. Vielen herzlichen Dank. Gottes Segen
danke
für
auch
Ihre Arbeit.
Und für Radio Horeb auch, dass ich selber auch höre, ja.
Behüt Sie Gott.
Ebenso, tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie also mehr über die Arbeit der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte erfahren möchten oder wenn Sie die Ausstellung Christliche Märtyrer im 21. Jahrhunderts in Ihre Gemeinde holen möchten, egal wo die ist, dann können Sie sich auch mit dem Radio Horeb Hörerservice in Verbindung setzen. Dort ist die Kontaktadresse hinterlegt. Ich sage es nochmal, www.igfm.de, also für Internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Dort finden Sie Kontaktdaten, wie Sie da rankommen. Und wenn Sie auch noch weitere Fragen haben, dass Sie an den Herrn Flick rankommen. Wenn Sie später zugeschaltet haben oder eine diese Sendung weitergeben möchte an Freunde und Bekannte, dann können Sie sich eine CD dieser Sendung telefonisch bestellen unter 08323 967 5120 oder übers Internet auf der Website von Radio Horeb www.horeb.org. Gehen Sie einfach zur Sendung des heutigen Tages, da ist ein CD-Symbol daneben, draufklicken und schon ist eigentlich diese CD bestellt. Sie können sich auch die Sendungen runterladen von unserer Website in verschiedenen Dateiformaten auf iPod und wie die Datenmedien alle heißen, mit denen ich mich mittlerweile gar nicht mehr so gut auskenne. Aber das ist eine andere Sendung. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.